RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 3. Februar 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Norsiah, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Landumverteilung. Indonesische Außenministerin wird drei afrikanische Länder besuchen. Indonesien und Australien stimmen darin überein, einige Zusammenarbeit zur Terrorismusbekämpfung durchzuführen. Sri Lanka lädt indonesische Investoren und Unternehmer ein. Es ist jetzt die Zeit für Großbritannien, die Zusammenarbeit mit ASEAN zu erörtern. Europäische Investitionen in Indonesien konzentriert sich auf die Insel Java. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo eröffnete am Donnerstag in Jakarta die Konferenz des Rektorforums. Dabei brachte Präsident zum Ausdruck, dass die indonesische Regierung die Beschleunigung der Landumverteilung weiterdränge. Dies solle dazu dienen, die Entwicklungsergebnisse gleichwertig zu verteilen und die Wirtschaftskluft zu vermindern, sagte Präsident weiter. Präsidenten zufolge werde die Regierung der Gemeinschaft die Konzessionen von 12,7 Millionen Hektar Land verteilen. Seit dem Jahr 2015 hat die Regierung den Völkern 12.300 Hektar Land verteilt und der Forestschaft 12.000 Hektar Land zugewiesen. Präsident gab zu, dass die Landumverteilung eine neue Politik seiner Regierung sei. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi wird vom 5. bis 8. Februar 2017 bilaterale Besuche in drei afrikanischen Ländern machen. Der Sprecher des Indonesian Außenministeriums, Armanata Kristiawan Nasir, erklärte gestern in Jakarta bei einer Pressekonferenz, dass Außenministerin Retno LP Marsudi mit dem ägyptischen Außenminister, dem Präsidenten und den Ministern Südafrikas und dem Außenminister Mosambik ein Treffen machen werde. Die Steigerung der Beziehungen mit Afrika, vor allem im Wirtschaftsbereich, sei die Priorität des Indonesian Außenministeriums, sagte Armanata Nasir weiter.
Kita akan untuk tahun ini meningkatkan hubungan dengan Afrika beyond.
In diesem Jahr werden wir die Beziehungen mit Afrika steigern. Wir werden verschiedene Chancen, vor allem im Wirtschaftsbereich, nutzen. Außerdem wird Außenministerin Marsudi als Sondergesandte des indonesischen Präsidenten Afrika besuchen. Außenministerin wird den Staatsoberhäuptern von Südafrika und Mosambiks Die Einladung vom indonesischen Präsidenten mitteilen, um an der Gipfelkonferenz der Länder des Indischen Ozeans IORA teilzunehmen. Armanata erklärte weiter, dass die indonesische Außenministerin während ihres Besuchs in Kairo, Ägypten, die Wirtschaftszusammenarbeit, das interreligiöse und interkulturelle Gespräch, die Palästina-Frage, den Schutz der indonesischen Staatsangehörigen in Ägypten und die Terrorismusbekämpfung erörtern werde. Außerdem werde Außenministerin Marsudi in Kairo mit dem Hohen Imam von Al-Azhar, Dr. Muhammad Ahmad Al-Tayeb, sich treffen, um die Bildung zu erörtern und durch interreligiöses und interkulturelles Gespräch friedliches Islam zu schaffen, sowie den Rohingya-Muslimen in Rakhine, Myanmar, zu helfen. Bei der Pressekonferenz erklärte der Direktor für Afrika in dem indonesischen Außenministeriums, Daniel Tumpak Simanjuntak, dass die Vertreter von einigen stadteigenen Firmen Indonesiens und von der indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin Außenministerin Marsudi bei diesem Besuch begleiten werden. Die bilateralen Treffen werden auch auf die Steigerung der Wirtschaftszusammenarbeit sich fokussieren. Das indonesische Koordinationsministerium für Politik, Recht und Sicherheit veranstaltete am Donnerstag in Jakarta die dritte indonesisch-australische Ministerratstagung über Recht und Sicherheit. Bei dem Treffen erörterten einige indonesische Minister und hochrangige Staatsbeamten und die australische Delegation verschiedene Zusammenarbeit im Rechts- und Sicherheitsbereich. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto sagte, die Verhinderung des Terrorismus, die Bedrohung der ausländischen terroristischen Kämpfer, die Finanzierung des Terrorismus, die Bekämpfung des Extremismus und die Entradikalisierung seien die Themen, die bei dieser Tagung erörtern werden, Minister Wiranto erklärte weiter. Außerdem werden die beiden Länder die Gründung eines indonesisch-australischen Krisenzentrums sowie die Stärkung der Cybersicherheitszusammenarbeit besprechen. Bei der gleichen Gelegenheit brachte der Leiter der australischen Delegation, Generalstaatsanwalt George Brandis, vor der Presse zum Ausdruck, dass das bilaterale Treffen die Beziehungen beider Länder im Terrorismusbekämpfungsbereich vertieft habe. Im Zufolge werde der Terrorismus eine gemeinsame Frage von beiden Ländern. Bei dem Treffen fokussieren sich die beiden Länder auf die Stärkung der Cybersicherheit, da der Radikalismus durch Internet einfach sich verbreiten könne, sagte George Brandis weiter. Bei einem Sonderinterview mit der Stimme Indonesiens am Donnerstag, den 2. Februar, teilte der Botschafter von Sri Lanka, Darsana Mahendra Perera, mit, dass die Regierung von Sri Lanka die indonesischen Investoren und Unternehmer einlade, um in Sri Lanka zu investieren. Sri Lanka sei ein strategischer Partner Indonesiens, der in verschiedenen Sektoren weiter sich entwickle, sagte Botschafter Mahendra weiter.
I have personally as well as collectively as a government.
Ich habe persönlich als auch die Kollektive der Regierung schauen, um Indonesien zu sehen, um ein Partner im Gange in der wirtschaftlichen Seite zu sein. So habe ich in meiner Wahrheit die indonesische Investition, Investoren, Geschäftsleute nach Sri Lanka zu kommen. Nutzen Sie die Chance, die wir bieten. Einschließlich Zugang zu den indischen und pakistanischen Markten di Sri Lanka. Botschafter Darsana Mahendra fügte hinzu, dass Indonesien und Sri Lanka viele Gleichheit sowohl die Kultur, historischen Hintergrund als auch die Politikorientierung haben. Diese können einen Grund werden, die bilaterale Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich einschließlich der indonesischen Investition in Sri Lanka zu steigern, sagte Mahendra weiter. Der indonesische Botschafter in London, Großbritannien, Rizal Sukma, sagte, es sei die richtige Zeit für Großbritannien, um bilaterale Zusammenarbeit mit den ASEAN-Ländern zu erörtern und zu prüfen. Die Sprecherin der indonesischen Botschaft in London, Deti Silvi Dahgani, teilte am Freitag in London der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass Botschafter Rizal Sukma in London ein Treffen zwischen dem Komitee der ASEAN-Länder mit dem britischen Handelsminister Liam Fox MP geleitet habe. Der zweite Wirtschaftssekretär der indonesischen Botschaft in London, Atu Yudhistira Indarto, begleitete Botschafter Rizal Sukma bei diesem Treffen. Botschafter Rizal Sukma brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Brexit neue Chancen für Großbritannien öffnen werde, um die Handels- und Geschäftsbeziehungen mit den ASEAN-Ländern zu entwickeln. Die Investitionsrealisierung aus Europa konzentrierte sich in den letzten 5 Jahren auf die Insel Java. Den Daten der indonesischen Koordinationsbehörde für die Investitionen BKPM nach, erreichten die Investitionen aus Europa seit dem Jahr 2012 bis jetzt 13,3 Milliarden US-Dollar. Die europäischen Investitionen in Indonesien kommen meistens aus den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Der Leiter von BKPM, Thomas Lembong, erklärte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse, dass 46% der gesamten europäischen Investitionen auf der Insel Java liegen. Die europäischen Investoren interessieren sich für die Investitionen im Autoindustrie, Fernmeldewesen, Energie und Mineralien, Flug- und Autoersatzteileindustriebereich, sagte Thomas Lembong weiter. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.303,16 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.354,22 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.343 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 86%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute Donald Trump brach Telefonanruf mit Australiens Ministerpräsident. In einem Telefonat mit dem australischen Premier schaumte Donald Trump vor Wut. Doch auch seine zornigen Tweets haben nichts gebracht. Amerika muss die Flüchtlinge aus Australien aufnehmen. Im Streit über ein Flüchtlingsabkommen mit Australien kommen vom amerikanischen Präsident Donald Trump nach Berichten über einen Eklat zurückhaltende Signale. Sein Sprecher Sean Spicer sagte am Donnerstag, Trump werde das von der Vorgängerregierung vereinbarte Verfahren aus Respekt vor Australien nicht stoppen. Er sei wegen der Vereinbarung aber extrem wütend. In dem unter Ex-Präsident Barack Obama geschlossenen Abkommen verpflichten sich die Vereinigten Staaten bis zu 1250 Flüchtlinge aufzunehmen, die sich in australischen Lagern in den Pazifikstaaten Papua-Neuguinea und Nauru aufhalten. Im Gegenzug sollen Flüchtlinge aus El Salvador, Guatemala und Honduras nach Australien reisen. Die für die Vereinigten Staaten bestimmten Flüchtlinge wurden außerordentlich genau überprüft, sagte Spicer weiter. Trump gefalle das Abkommen nicht. Über die Vereinbarung war es einem Zeitungsbericht zufolge kurz zuvor zu einem heftigen Streit Trumps mit Australiens Ministerpräsident Malcolm Turnbull gekommen. Trump sei ausfällig geworden. Der amerikanische Präsident bezeichnete die Vereinbarung auf Twitter als blödsinnige Abmachung. Am Mittwoch hat eine Meldung der amerikanischen Zeitung Washington Post hohe Wellen geschlagen, dass das Telefonat zwischen dem australischen Regierungschef Turnbull und dem amerikanischen Präsidenten Trump mit einem wutentbrannten Auflegen des Amerikaners endete. Der australische Premier hat dies daraufhin dementiert, das Gespräch mit Trump als den bei weitem schlimmsten Anruf von allen bezeichnet. Australien ist von jeher einer der engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten. Der Staat am anderen Ende der Welt ist Amerikas Standbein im pazifischen Raum und dient als Gegengewicht zu den immer stärker werdenden Chinesen in den von den Vereinigten Staaten geführten Kriegen in Afghanistan und Irak, hat Australien seinen Verbündeten jedes Mal beigestanden. Australiens Premierminister Turnbull gilt als Hardliner in Sachen Flüchtlingen. Sein Land geht seit langem streng gegen Menschen vor, die an die Küsten Australiens gespült werden. Die gestrandeten Flüchtlinge werden meist in Lagern auf den vor der Küste Australiens liegenden Inseln einquartiert, ohne ihnen eine Chance zu bieten, irgendwann Teil der australischen Gesellschaft zu werden. Experten beider Länder gingen bei Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten Trumps davon aus, dass sich die beiden Regierungschefs gut verstehen würden, verfolgen doch beide eine ähnliche Einwanderungspolitik. Donald Trump hatte in der vergangenen Woche einen Präsidentenerlass unterzeichnet, der Flüchtlinge und Bürger mehrerer muslimischer Staaten vorübergehend die Einreise verbietet. Soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir berichten über die Ereignisse, die am Tag des 3. Februar stattfanden. Wir beginnen mit dem 3. Februar 1915, an dem Deutschland den Suezkanal angriff. Am 3. Februar 1915, während des Ersten Weltkriegs, wurde der Suezkanal von gemeinsamen deutschen und osmanischen Truppen in einer gemeinsamen Operation angegriffen. Zu dieser Zeit war der Suezkanal in britischer Hand. Die Lage des Suezkanals war damals von großer strategischer Bedeutung. Der Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und war daher für die Briten und deren Alliierten enorm wichtig, die Kontrolle über die Region zu behalten. Daher verteidigte Großbritannien den Kanal und erreichte die Niederlage der Deutschen und seines osmanischen Verbündeten. Der Suezkanal war bis 1956 unter britischen Herrschaft, bis dann schließlich der damalige ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser den Kanal seinem Land zuteilen konnte. nun komu bir cum driten Februar nonjen hundat ain sundraisi as di erde inapir New Zealand bipte aina nasional katastrofe aiknetazi indir New Zealandisen start napir di worldwide fuzainan at dekor berums is amorgen des driten Februar nonjen hundat ain sundraisi schütterte ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,9 auf der Richterskala den Hag bei mehr als 3 Minuten. Rund 260 Menschen dabei ums Leben gekommen und die meisten Gebäude im Geschäftszentrum von Napier sind entweder durch das Erdbeben oder durch nachfolgende Brände zerstört worden. Napier wurde bald wieder aufgebaut. Die neuen Gebäude sind dem Baustil in jener Ära nachgebaut worden. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen vom 3. Februar 1911, an dem die US-Truppen die Marshallinseln angriffen. Am 3. Februar 1945 griffen die US-Truppen die Marshallinseln im Pazifischen Ozean an. Diese Inseln waren seit dem Ersten Weltkrieg unter japanischer Herrschaft. Der Vertrag von Versailles beendete den Ersten Weltkrieg und teilte die Marshallinseln Carolina und Mariana den Japanern. Ursprünglich gehörten die Inseln zu Deutschland, doch trat Japan im Jahre 1933 aus dem Völkerbund aus und baute diese Inseln im Pazifik zu Militärstützpunkten um. Im Zweiten Weltkrieg griffen die Alliierten diese Insel an. Schließlich wurden diese Marshallinseln am 3. Februar von den USA erobert. Dabei fanden 400 US-Soldaten den Tod. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Regierung bereitet Wirtschaftsmaßnahmen mit der gerechten Basis. Die indonesische Regierung bereitet zurzeit die Wirtschaftsmaßnahmen vor, die gerechte Verteilung in den Vordergrund stellt. Das sagte der Wirtschaftskoordinationsminister Darmin Nasution nach der Kabinettssitzung mit Präsident Joko Widodo im Präsidentenpalas Bogor der Provinz West Java. Im Zufolge umfassen die gerechte Wirtschaftsmaßnahmen einige Säulen in drei Hauptbereichen, unter anderem die Maßnahme über Flächen und die Maßnahmen zur Verbesserung der Kapazität der Arbeitskräfte. Die Maßnahme über Flächen besteht aus der Landwirtschaftsreform, der Landwirtschaft, der Plantage, der Stadtbedürftige, der Fischer und der Seetangzucht. Diese Maßnahme basiert auf der Tatsache, dass die Bevölkerung mit niedrigem Einkommen das Kapital bekommen sollte. Die Regierung werde sie fordern, um nicht nur Ölpalme zu züchten, sondern auch Kautschuk, Erdnuss, Kakao und Kaffee. Das erklärte Darmin Nasution weiter. Darmin Nasution fuhr fort, du di mas nama Jutland Wirtschaft Reform habe die Regierung auch Häuser für die Stadtbedürftige, die in Elendsviertel wohnen. Außerdem werde die Regierung die Synergie zwischen den Fischern als Produzenten des Seetangs und den großen Unternehmen fördern, um in der Seetangsverarbeitung zu investieren. Darmin Nasution sagte dazu weiter, dass die Regierung die Maßnahme zur Nutzung des Stadtetats ergreifen werde, die sich nicht nur auf die Schaffung der arbeitsintensiven Projekte, sondern auch auf die der wirtschaftlichen Aktivitäten wie den Bau der Straßen, Brücken und Kraftwerke fokussiere. Die Regierung werde ebenso das Programm zur Ankurbelung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Bevölkerung aufstellen. Laut dem Minister umfasse die Maßnahme zur Verbesserung der Qualität der Arbeitskräfte, die Berufsausbildung, Unternehmen und Arbeitskräftemarkt. Angesichts der Berufsausbildung werde die Regierung das Ausbildungssystem in Fachoberschulen ändern, damit die Schüler der Fachoberschulen nicht nur Zeugnisse, sondern auch Fähigkeitszertifikaten bekommen, damit sie arbeiten könnten, sagte Darmin Nasution weiter. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,150, 9,125, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen den Tanz Kuel aus Aceh auf Sumatra vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, kürzlich erhielt die Bezirksregierung Zentral Aceh das Zertifikat für die Tänze Kuel und Pacu Kuda, die zum immateriellen Kulturerbe Indonesiens benannt wurden. Dies vergrößert die Zahl der Anerkennungen des immateriellen Kulturerbes von Aceh. Im Jahre 2005 auch die Tänze Didong Kayu und Karawang Kayu, die aus dem Bezirk Zentral Aceh kommen, zum Kulturerbe erklärt. Kuel ist der Tanz der Volksgruppe der Kayu. In der lokalen Sprache bedeutet Kuel verstecken. Für die Kayus ist Kuel nicht nur ein Tanz, sondern eine Mischung aus der Kunst, der Musik, der Literatur und des Tanzes. Früher diente die Sirtanz als Teil bestimmter traditioneller Zeremonien, die die Bevölkerung von Kayu ausübte. Später entwickelte sich Kühl zum Vorführungstanz. Für die Kayu ist Kühl nicht nur ein normaler Tanz, sondern beinhaltet Werte und eine Philosophie, sodass durch jede Bewegung bei diesem Tanz besondere Moralvorstellungen und Nachrichten ausgedrückt werden. Es gibt 10 Tänzer im Kühltanz, 8 Männer und 2 Frauen. Die Zahl der Tänzer und Tänzerinnen kann vermindert oder vergrößert werden. Dies hängt von der Art des Programms ab. Die Bewegung des Tanzes Kühl ist einzigartig. Interessant ist es, dass die Bewegung der Tänzer und Tänzerinnen sich andauernd verändern und variabel sind. Die Grundbewegungen des Kühltanzes heißen Salam Seman oder Munatap, Kepur Nungu, Sining Lintan, Semer Kaleng und Dah Papan. Bei der Vorführung tragen die Tänzer die Tracht von Kayu, den sogenannten Baju Kerawang. Das besondere Kostüm des Kühltanzes ist das sogenannte Opt Ulen Ulen, das die Tänzer tragen. Es wird zum Attribut der Tänzer. Tudung payung, tudung rujung. Die Vorführung des Tanzes Kühl umfasst gewöhnlich 4 Hauptrunden. Jede Runde hat unterschiedliche Bewegungen, die nennen sich Munatap, De Ketibung und Cincang Nangka. Jede Runde wird von den Tänzern so gespielt, dass sich die Zuschauer dafür interessieren. Der Kühl wird von traditionellen Musikinstrumenten und Liedern begleitet. Die traditionellen Musikinstrumente dieses Tanzes sind Canang, Gong, Kekedem und Menong. Das Thema des Liedes für diesen Tanz ist traurig. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über das Dorfland in Südkalimantan. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Torf ist eine Bodensart der Überreste von Pflanzen und Tieren, die noch nicht vollständig zerstört werden und in großer Mengen gesammelt ist. Indonesien hat die 4. größte Torffläche auf der Welt. Einer davon liegt in Nagara in dem Bezirk Hulu Sungai Selatan, Südkalimantan. Südkalimantan ist eine der Provinzen in Indonesien. Diese Provinz ist 3,9 Hektar groß, die aus Festland, Wäldern, Torf und Sumpfland besteht. Eines der Gebiete von dem Torfland liegt im Distrikt Nagara im Bezirk Hulu Sungai Selatan. Die Bewohner im Nagara ist der Banjarstamm. Der im Distrikt von Nord Daha, West Daha und Süd Daha wohnt. Sie haben seit langem auf dem Sumpfwasser von Generation zu Generation gewohnt. Ihre Arbeit hängt von Jahrzehnten in der Ökosystemregion ab. Deshalb arbeiten sie als Fischer und Landwirte. Normalerweise können die dortigen Bewohner auf dem Torfboden einige Gemüse und Obstpflanzen wie Wassermelonen, Süßkartoffeln, Kürbis, Bohnen und Reis bepflanzen. In der Regenzeit oder gekan als Musim dalam hat die Sumpfland das Hochwasser, sodass in einigen Teilen des Torflandes ist versunken. In dieser Zeit arbeiten die lokalen Bewohner vorläufig als Fischer und sie fangen die Fische im Torfland. Laut der Geschichte waren Banjar und Kota Waringin ein Regierungszentrum des Nagara Daha Königreichs. Um diese Zeit könnte ein Fischer ein Viertel bis ein Kilogramm Fische bekommen. Die Fischer fingen die Fische mit einem Fangsgerät von dem Bambus namens Luka oder Bubuyang oder von dem Drach namens Tempirai oder Jaring. In einem Tag könnten die Fischer mehr als 50 Luka oder Tempirai. In einem Tag könnte die Fischer etwa 50 Luka oder Bubuyang setzen. In der derzeitigen Regenzeit können ihre Fangfische wie Haruang, Seluang und so weiter 2 und 20 bis 60.000 Rupiah pro Kilogramm kosten. Den dortigen Bewohnern zufolge können diese Jahrzeit von Oktober bis Januar dauern. Darüber hinaus ist der Preis der Fische angestiegen, wenn der frische Fisch zum Salzfisch verarbeitet wird. Die Haruang Salzfisch kann 100.000 Rupiah pro Kilogramm kosten. Dieser Salzfisch ist mit Bringsel aus Nagara. Darüber hinaus sucht man auch nach großer Wassermelone und Knolle als Mitbringsel. Liebe Hörerinnen und Hörer, als es nicht mehr regnet und sich eben regnet, ist es Zeichen, dass die Regenzeit zu Ende geht. Die Toroberfläche kann wieder sehrbar sein. Die Fischer bewahren wieder ihre Fischgeräte und benutzen wieder ihre landwirtschaftliche Geräte. Die Gruppen von B wird die Samen von Wassermelone, Kürbis, Bohnen und Reis bestreuen. In 4 Monaten kann die Wassermelone normalerweise geerntet und nach Jakarta verkauft werden sowie auch nach Singapura exportiert werden. Von 1.000 Bäumen auf einem Hektar können die Landwirte 10 bis 20 Tonnen Wassermelone mit dem niedrigsten Verkaufspreis von 600 Rupiah pro Kilo und der höchsten Verkaufspreis etwa 5.000 Rupiah pro Kilogramm herstellen. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimations RRI World Service, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige Dangdutlieder präsentieren. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Dangdutlied, Ajari Aku Tuhan, das im Jahre 2013 veröffentlicht wurde. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Ajari Aku Tuhan von einer bekannten Dangdut-Sängerin Saskia Gotik. Jetzt ist sie in der indonesischen Dangdut-Musik populär. Ihr vollständiger Name ist Surgiani. Sie hat einen typischen Tanz namens Goyang Itik oder Ente-Tanz. Dadurch nennt man sie Gotik. Gotik ist die Abkürzung von Goyang Itik oder Entetanz. Anfangs sang Saskia Gotik Semsich nicht, obwohl sie von Dorf zu Dorf die Dangdut-Vorführungen machte. Der Zustand seiner Familie gab ihr die Motivation, um ihre Singenkarriere zu verbessern. Sie hat nicht nur die typische Tanz, sondern auch Hips und hat die schöne Stimme. Ihre Schönheit ist auch interessant. Es ist kein Wunder, dass sie als eine bekannte Dangdut-Sängerin in Indonesien ist. Ihre Lieder haben auch in der Indonesien Musikliebhaber beliebt. Eines davon ist Tarik Slimut oder Verstecken unter der Decke. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Tarik Slimut von Saskia Gotik. Viel Spaß beim Zuhören. Als Saskia Gotik ihr Lied im Jahre 2013 veröffentlichte, tritt sie oft bei Fernsehmusikprogrammen auf. Danach ist sie bekannter geworden. Sie führte jetzt bei verschiedenen Musikaufführungen vor. Bis heute hat sie 7 Alben aufgenommen. Ihre Popularität ist wie auch die bekannte Dangdut-Sänger in Indonesien. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie ein Dangdut-Lied von Saskia Gotik mit dem Titel Cintaku Karena Allah oder auf Deutsch Meine Liebe wegen dem Gott. Auf Wiederhören.
Juga isi hatiku telah kuserahkan untuk dirimu, cinta dan rinduku kepadamu semua karena Allah. Aku sungguh cinta kepadamu, rinduku juga hanya untukmu. Semua ini bukan kebetulan, tapi karena juga hanya untukmu. Semua ini bukan kebetulan, tapi karena Allah. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Karena seluruh hidup mati kita akan kembali kepada Allah. Aku sungguh cinta kepadamu, rinduku juga hanya untukmu. Semua ini bukan kebetulan, tapi karena Allah. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Karena seluruh hidup mati kita akan kembali.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.